Erzählung, auch die Erzählung deines und meines Lebens. Die Geschichte erzählt uns, die Bibel erzählt uns die Geschichte vom Widerspruch gegen Gott und von Erlösung, von unserem Verstricktsein in die Sünde bis hin zu unserer Befreiung, vom verlorenen Paradies bis zum wiedergefundenen Paradies. Die Hauptrolle in dieser Geschichte spielen Adam im Paradies und der neue Adam, Jesus Christus, denn so wird er von Paulus bezeichnet. Adam im Paradies hat gesündigt, Jesus Christus als der zweite Adam war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz und dort hat er die ganze Menschheit erlöst und uns von dieser grausamen Macht der Sünde befreit. Unsere Predigtreihe hat an den letzten 6 Sonntagen und heute diese große Geschichte, diese große Erzählung der Heiligen Schrift so in wenigen Strichen nachskizziert und gezeigt, was da geschehen ist. Und heute geht es darum, was Gott durch seine Rettungsmission in Jesus Christus für uns bewirkt hat. In seiner großen Gnade und Freiheit hat er uns einen Weg aus der Sünde gezeigt, indem er uns vergibt. Und wir können nun im Geist der Vergebung leben. Mein erster Gedankengang, Gottes Vergebung als Gottes freie Gnadentat. Im Alten Testament, und da möchte ich zuerst mal hinschauen, ist Vergebung etwas, das nur Gott gewähren kann. Nur er kann sozusagen diesen Zusammenhang von Sünde auf der einen Seite und Strafe auf der anderen unterbrechen und zerstören. Nur Gott kann einen neuen Anfang schenken und unsere Beziehung zu ihm wieder neu herstellen. Ganz wichtig im Alten Testament ist diese Einsicht, Sünde von uns Menschen, das tut Gott weh, die schmerzt Gott. In 1. Mose 6, Vers 6, da heißt es, da reute es den Herrn, dass er die Menschen böse gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das heißt, unsere Sünde, unsere Verfehlung, unser Widerspruch gegen ihn geht Gott zu Herzen. Sie tun ihm weh. Das kann auch Zorn auf seiner Seite bewirken. Und das mit dem Zorn Gottes, dass Gott zornig ist, wenn wir sündigen, das wird gerne unterschlagen, das ist so das Kleingedruckte im Christentum. Aber das gehört auch dazu, dass Gott zornig ist, wenn wir im Widerspruch gegen ihn leben. Verstehen Sie, Gott muss unsere Sünde nicht vergeben. Er ist frei, das zu tun oder eben nicht. Wir Menschen haben überhaupt kein Recht darauf oder irgendwelche Ansprüche darauf, unsere Sünden vergeben zu bekommen. Im Psalm 130, Vers 3 heißt es, Herr, wenn du Sünden anrechnen willst, wer kann bestehen? Also da ist der Gedanke, ja, Gott kann Sünden anrechnen, der musste ja nicht vergeben. Wer kann dann bestehen? Als ich es verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine, da ging ich ein, da konnte ich nicht mehr leben. Das macht Sünde mit uns. Und Vergebung im Alten Testament heißt auch nicht, oh, ist alles wieder gut, wir haben uns alle wieder lieb, alles ist wieder wie vorher, sondern Vergebung ist ganz oft im Alten Testament, lest die Geschichten, Strafmilderung, nicht vollständige Straffreiheit, auch nicht zwangsläufig. Warum vergibt Gott denn überhaupt, wenn da auch Zorn im Spiel ist, haben sich die Leute im Alten Testament gefragt und sie haben das Gott gefragt. Warum vergibt er? Ihre Antwort war, und ist auch heute noch gültig, Gott vergibt Sünden, weil er ein Gott der Güte ist, des Erbarmens ist, wie wir eben gesungen haben. Der Gott der Gnade ist, der sich dazu entschieden hat, uns zu vergeben. So ist er. Seine Vergebungsbereitschaft hat was mit seinem innersten Wesen zu tun. Das ist nicht, was später dazugekommen ist, sondern das ist der Kern der Wesen Gottes, das Wesen Gottes, seine Gnade, sein Erbarmen und seine Bereitschaft, Sünden zu vergeben. Und im Alten Testament wird dann geschildert, wie gehen denn Menschen mit Vergebung um von Seiten Gottes. Und da können wir lesen, dass Vergebung nicht nur so ein innerer, stiller Prozess ist, sondern immer was Ganzheitliches ist. Da werden immer zuerst die Sünden bekannt. Da bekannte ich dir meine Schuld, haben wir auch eben gelesen in Psalm 32. Dann wird um Vergebung gebeten. Gott, vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Das tut einem weh. Und dann wird gewartet, wie Gott reagiert. Rechnet er die Sünden an oder nicht? So, das ist der Weg und im Psalm heißt es, und dann hast du mir vergeben. Dann hast du mir vergeben. Das war Glaube und das war die Gewissheit, dass es passiert. Also, Das ist das Wichtige, was wir im Alten Testament über Vergebung erfahren. Das ist ein freier Akt Gottes, ein freier Akt aus Gottes Gnade. Gott muss nicht vergeben, aber seine Gnade, sein Erbarmen bringen ihn dazu, uns zu vergeben. Im Neuen Testament ist es ähnlich, aber doch nochmal wieder ein bisschen anders. Da finden sich so ganz unterschiedliche Begriffe für Vergebung. Da ist manchmal die Rede vom Loskauf von der Sünde bei Paulus. Da wird das Wort der Erlösung benutzt. Da geht es um Reinigung, Psalm 51 von letztem Sonntag. Auch das findet sich im Neuen Testament, das Motiv um Rechtfertigung. Das haben wir gehört, Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade in der Lösung aus Römer 3. Da geht es um Versöhnung, da hören wir auf Karfreitag von. Und da wird gesprochen von Erlassen von Sünde. Also das sind alles so Begriffe, Synonymbegriffe für Vergebung. Und genauso wie im Alten Testament, so wird auch im Neuen Testament gelehrt, Gott schenkt Vergebung aus innerer Freiheit, aus der Freiheit seiner Gnade. Und er allein kann Sünde vergeben. Also das ist die Konstante zwischen Altem und Neuen Testament. Und wenn es um Vergebung geht, dann sind wir ja als reformatorische Gemeinde, die auf die Reformation Luthers zurückgeht, gewohnt bei Paulus nachzulesen. Deshalb haben wir den natürlich auch in der Lesung heute gehört. Und bei Paulus lesen wir, wer Vergebung erfährt, wer an Jesus Christus glaubt. Allein aus Glaube sind wir gerettet. Allein aus Glauben werden uns unsere Sünden vergeben. Und Gott gewährt uns Vergebung dort am Kreuz, wo Jesus für uns gestorben ist. Wo er freiwillig aus Gehorsam für unsere Sünden gestorben ist und uns erlöst hat. Als der zweite Adam hat er es besser gemacht wie der erste und hat dafür gesorgt, dass die Sünde entsorgt wird. Und dass wieder ein anderer Weg möglich ist, zurück ins Paradies, da, wo bis dahin die Cheruben mit dem feurigen Schwert davor stehen. Der Weg ist für uns wieder offen, als glaubende Menschen. Der Weg ins Paradies ist wieder offen. Und seitdem, was da am Kreuz geschehen ist, schaut Gott jeden Menschen, der an Jesus Christus an, als sei er sein eigener Sohn. Wir müssen und wir können nichts dafür tun, dass Gott das getan und uns gerecht gemacht hat. Wir können das, ich wiederhole das, wirklich nur im Glauben erfassen und uns gefallen lassen, indem wir das bekennen. Bekennen heißt, ich sage das, das gilt für mich persönlich, auch für mich, für meine Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben. Und du bist der Sohn Gottes für mich. Das ist Bekennen, dann nehme ich das für mich in Anspruch. Am Kreuz wird die Tür zum Paradies tatsächlich wieder geöffnet. Und wer das glaubt, über dessen Leben ist diese verhängnisvolle Macht der Sünde zerbrochen, ein für alle Mal zerbrochen, der muss nicht mehr sündigen, sondern diese Macht der Sünde ist zerbrochen. Jetzt, solange wir hier leben, wird das freilich immer nur bruchstückhaft, fragmentarisch deutlich. Solange wir hier leben, sind wir gerecht, aber wir sündigen auch noch. Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Wir sind immer Sünder und Gerechte zugleich. Und Paulus sagt, wir sind auf Hoffnung gerettet. Das heißt, es wird der Moment kommen, wo diese Spannung in uns aufgelöst ist, wo wir ganz Gerechte sein werden, wo die Sünde abgetan ist. Das wird dann passieren, wenn Jesus wiederkommt. Dann ist das Kapitel Sünde abgeschlossen. Gott wird abwischen all unsere Tränen, das heißt das. Vorbei mit der Sünde und eine neue Existenz für uns beginnt. Gott hat sich das nicht leicht gemacht mit der Vergebung. Darum geht es ganz wesentlich nächste Woche in der Karwoche. Er hat dafür seinen Sohn in diese Welt geschickt. Er hat den Schmerz, den unsere Sünde bei ihm verursacht, auf sich allein genommen. Hat gesagt, ich nehme euch den ab, ich nehme das auf mich. Er hat diesen Schmerz und unsere Sünde nicht ignoriert, er trägt uns die nicht nach, der rächt sich nicht an uns dafür, sondern der vergibt uns. Er hat sich in Jesus Christus ein für alle Mal festgelegt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, für den bin ich nicht mehr der strafende, der zornige Gott, sondern der gnädige, der barmherzige Gott. Nochmal, was da am Kreuz geschehen ist, das war Gottes freie Gnadentat. Und das hat er alleine gemacht. Wir haben und wir können dazu nichts beitragen, nichts ergänzen, nichts verbessern, nichts ändern. Uns bleibt es, allein im Glauben zu erfassen und Vergebung zu erfahren oder das Ganze zu ignorieren und dann dem Strafgericht Gottes ausgeliefert zu bleiben. Aus Gnade sind wir gerettet. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja heute Morgen auch Leute hier oder zu Hause, die wissen nicht, wie es gehen kann, Vergebung für das eigene Leben erstmal grundsätzlich zu erfahren. Deshalb möchte ich das kurz erklären. Wenn Sie Vergebung erfahren wollen für Ihr Leben, dann ist der erste Schritt, den ich Sie bitte zu tun, erkennen Sie an, ich lebe im Widerspruch gegen Gott. Ich bin Sünder, ich bin Sünderin. Und das zeigt sich nicht nur in einzelnen Handlungen, sondern das bin ich mit jedem Atemzug und das bin ich, seitdem ich auf dieser Erde bin. Das ist mein Verhängnis als Mensch. Das ist das Erste, was es anzuerkennen gilt. Das Zweite, seien Sie bereit zu bekennen für sich, ja, ich bin Sünderin. Die gibt es nicht nur allgemein, sondern ich bin Sünder, Sünderin. Und vielleicht fallen Ihnen ja auch Dinge ein, die Ihr Gewissen belasten, von denen Sie wissen, das war nicht richtig, nicht vor Gott und nicht vor Menschen. Und das sagen Sie dann bitte Gott. Vielleicht fällt Ihnen das nicht leicht, weil Sie traurig sind oder sich einfach schämen. Aber wagen Sie das bitte dennoch. Bekennen Sie Ihre Sünden, Ihre persönliche Sünde vor diesem Gott. Und das Dritte ist, der dritte Schritt, bitten Sie Gott ehrlich und aufrichtig, Gott sei mir gnädig, Gott vergib mir meine Schuld. Das ist die Bitte um Vergebung, die ist sehr wesentlich. Nimm mich an als dein Kind. Und wenn Sie das gemacht haben, dann hat Gott Ihnen vergeben. Vielleicht spüren Sie das nicht, weil das kein emotionaler Akt ist und auch kein gedanklicher Akt, sondern ein geistlicher Akt. Und für geistliche Dinge fehlt uns die Antenne, da spüren wir irgendwas, da schlägt unser Herz nicht unbedingt schneller. Oder wir sehen irgendwas. Sondern das ist eine geistliche Wahrheit, die es zu glauben gilt. Dann sind sie, dann bist du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Deine Sünden sind dir dann vergeben und du hast Frieden mit Gott. Also, nochmal. Gott hat uns in seiner großen Freiheit aus Gnade vergeben und uns ein wahnsinnig großes Geschenk gemacht, das uns befreit leben lässt. Und was sollen wir damit tun? Mit diesem Geschenk, und damit bin ich beim zweiten Punkt, wir sollen im Geist der Vergebung leben. Wir sollen im Geist der Vergebung leben. Diese Vergebung, die Menschen empfangen von diesem gnädigen Gott, die soll im Leben sichtbar werden. Zum einen in der Beziehung zu Gott, aber auch in unserer Beziehung zu Mitmenschen und zu uns selbst. Da soll das deutlich werden. Also ich frage zuerst, was heißt im Geist der Vergebung leben in der Beziehung zu Gott? Das heißt doch, dass ich jeden Tag meine Verfehlungen bekenne und Gott jeden Tag, beziehungsweise Jesus Christus jeden Tag um Vergebung bitte. Abends oder irgendwann tagsüber prüfe ich mein Gewissen, frage, ob ich mich gegenüber Gott versündigt habe, bekenne das, bereue das, bitte um Vergebung. Und ich glaube, niemand muss alles aufzählen, was da vielleicht war, sondern Gott kennt uns ja und er weiß ja, was wir gemacht haben. Manchmal reicht es auch, Gott, du hast gesehen, was heute nicht in Ordnung war, verzeih mir das doch bitte. Und manchmal ist es besser, genau hinzuschauen und zu sagen, das war nicht gut von mir, Gott, verzeih mir das, das war eine Sünde, die ich da begangen habe. Das ganz konkret zu benennen, das kriegen Sie aber für sich raus, wann was dran ist. Aus dem Geist der Versöhnung lesen heißt auch, die Bibel als Spiegel zu benutzen. Das, was da steht, auch immer zu lesen, was sagt das zu mir? Deckt das irgendwas auf in meinem Leben für mich, wo es für mich gilt, Buße zu tun, Gott um Vergebung zu bitten? Und schließlich glaube ich, jeder und jede von uns braucht auch immer wieder Orte, feste Orte und Zeiten, an denen wir Vergebung erfahren, an denen wir Buße tun können. Das ist entweder für dich zu Hause, im Lesen der Bibel oder im Reden mit Gott im Gebet oder hier in der Gemeinde, im Gottesdienst mit anderen. Bei uns in der Gemeinde ist es ja so, dass vor der Abendmahlfeier immer so ein Teil ist, wo zur Buße aufgefordert wird und wo du dein Verhältnis mit Christus klären kannst und wo dir Vergebung zugesprochen wird. Also was ich sagen will, wir brauchen feste Zeiten und Orte, wo wir das tun, damit das nicht verschlammt wird und nicht einfach vergessen wird. Und ich sage das nochmal, hier sind auch viele unter uns, die leben schon lange mit Jesus. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er uns vergibt. Bitte, bitte glaubt das zu keiner Sekunde. Es ist nicht selbstverständlich und keiner von uns hat einen Anspruch auf diese Vergebung. dem Moment, wo wir das glauben, glaube ich, werden wir hart und undankbar. Im Geist der Vergebung leben heißt nicht, ich muss mich ständig klein machen, weil ich ja nach dem suche, was nicht in Ordnung ist in meinem Leben. Normalerweise schauen wir immer auf das, was in Ordnung ist und bringen das nach vorne. Das heißt nicht, sich klein zu machen oder Sünde zu bekommen, damit ich mich wertlos fühle vor Gott. Darum geht es gar nicht. Sondern eigene Sünde vor Gott zu bekennen und um Vergebung zu bitten, das heißt auch im Gegenteil dankbar zu sein, dass Gott mich so sehr liebt, dass er für mich gestorben ist und mir meine Sünden vergibt. Das heißt auch, ich bin glücklich darüber, dass ich nicht mehr unter der Macht der Sünde leben muss, sondern dass es für mich eine andere Möglichkeit gibt, zu leben und weiterzuleben. Und Vergebung ist auch immer die Möglichkeit für mich, dass ich eben nicht verbittere, mich nicht klein mache, nicht denke, das schaffe ich nie, sondern dass Jesus sage und von ihm zugesprochen bekomme, es ist dir vergeben, komm, wir gehen weiter. Ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht. Im Geist der Vergebung leben, glaube ich, heißt wirklich frei zu leben. Wirklich frei zu leben zu Gottes Ehre. Ich frage jetzt, was heißt im Geist der Vergebung leben in der Beziehung zu anderen Menschen und zu mir selbst? Als Christen sind wir frei, was wir in der Beziehung zu Gott erfahren haben, nämlich dieses Geschenk der Vergebung, den Menschen, die mit uns sind, auch zu machen. Vergebung ist auch für uns Christen ein Akt der Freiheit. Und unsere Antwort auf die Vergebung, die wir von Gott erfahren haben, die er uns aus freier Gnade schenkt, die sollen wir auch anderen Menschen machen. Darum heißt es ja im Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, da geht es um Gott, mein Gottesverhältnis, und dann kommen die anderen in den Blick. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das gehört beides biblisch zusammen. Die Astrid hat ja schon angedeutet, anderen zu vergeben ist tatsächlich ein komplexes, vielschichtiges Geschehen. Denn Vergebung heißt ja nicht, Sünde wird ungeschehen gemacht. Vergebung schlägt vielmehr so eine Brücke über die Abgründe der Sünde und der aus der Sünde resultierenden Schuld. Vergebung sieht das Schwere der Sünde und baut sozusagen eine Distanz zu ihr auf und ermöglicht so eine Befreiung von ihr. Vergebung heißt, du bist nicht auf Sünde festgelegt, sondern das macht dir möglich, im Einvernehmen mit Gott und anderen Menschen und dir selbst zu leben. Leben im Geist der Versöhnung und der Vergebung heißt, im zwischenmenschlichen Bereich erstmal ganz einfach Nachsicht mit anderen Menschen zu haben. Nachsichtig zu sein mit ihren Eigenarten. Das heißt, Geduld zu haben mit den Menschen, die einen enttäuschen. Das heißt, ich reiche anderen die Hand und balle nicht gleich die Faust. Das ist im Geist der Versöhnung leben. Ich bin offen und gesprächsbereit, wenn eine verschlossene, wortlose Atmosphäre herrscht. Und so wie Gott uns vergibt, so sind wir Christen aufgerufen, auch zu vergeben. Kennt die Geschichte, wo Petrus Jesus fragt, wie oft muss ich denn vergeben? Reichen 7-mal. Nein, 7-mal 70-mal. Jesus sagt, eigentlich Vergebung ist grenzenlos. Ihr sollt immer vergeben, Matthäus 18, 21. Das heißt doch so, wie wir Menschen als Sünder und Sünderin untereinander verbunden sind, so sollen wir darin verbunden sein, uns gegenseitig zu vergeben. Das entspricht dem sozusagen. Und jetzt möchte ich so einige Fragen rund um das Thema Vergeben ansprechen, die ich immer wieder höre, die mir immer wieder begegnen und die mich auch selbst beschäftigen. Ich habe immer wieder erlebt, wie dieses komplexe Geschehen der Vergebung so einseitig reduziert wurde und damit auch verkehrt wurde. Die Vergebung Gottes ist grenzenlos und wir sollen in Freiheit als Menschen auch anderen vergeben. Aber realistischerweise sind auch unsere Fähigkeiten zu vergeben in manchen Fällen begrenzt. Was ist mit Menschen, denen durch andere schwerstes Leid zugefügt wurde, durch irgendwelche Formen von Missbrauch, Machtmissbrauch, körperlichen, seelischen, geistlichen Missbrauch? können da Dritte, kann da der Täter fordern, du musst mir aber vergeben, bist doch Christ, steht doch in der Bibel. Ich habe die Auffassung, unsere Fähigkeit zur Vergebung kennt Grenzen. Gott kann grenzenlos vergeben, natürlich, wir Menschen nicht. Auch kann die Vergebung von konkreter Schuld nicht einfach eingefordert werden von Dritten oder vom Täter, von der Täterin. Ich begründe das so, einmal seelsorgerlich, mit Rücksicht auf das oder die Opfer. Wer von einem Opfer verlangt, sozusagen, du musst jetzt aber vergeben, der macht es ja nochmal zum Opfer. Versteht ihr? Der sagt dem ja, du musst dir, oder der ja, du musst dir jetzt nochmal vergeben. Der hat halt die Komplexität des Ganzen nicht verstanden. Und theologisch ist das zu begründen, wenn wir von Gott reden, dann reden wir ja immer über die Spannung zwischen Gottes Gerechtigkeit und seiner Gnade. Und so begegnet er uns immer und so erfahren wir ihn auch. Und auch in der Rechtfertigung, von der wir eben gelesen haben, begegnen wir ja Gottes Gnade mit uns Menschen und mit seiner Gerechtigkeit. Deshalb ist Jesus ja für uns ans Kreuz gegangen. Und deshalb dürfen wir, wenn es um Vergebung geht, so Täter-Opfer-Konstellationen nicht einfach zu Ungunsten der Opfer verschleiern oder so leichtfertig Vergebung aussprechen und dabei die Schwere der Schuld ganz einfach ignorieren. Also da gilt es einfach genau hinzugucken. Aber auch solche Geschichten gibt es. Es gelingt Menschen, selbst dann zu vergeben, wenn ihnen schwerste Schuld zugefügt wurde durch andere. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Frau, Eva Moses Kohr. Das ist eine Überlebende des Holocaust. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. 2015 gab es in Lüneburg einen Prozess gegen einen Aufseher eines KZs. Und diese Frau war in dem KZ. Das war Auschwitz, darum ging es. Und vor und in diesem Prozess ist diese Frau demonstrativ auf diesen Mann zugegangen und hat ihn umarmt, um zu zeigen, ich vergebe dir. Der Mann hieß Oskar Gröning und hat gesagt, ich verzeihe dir. Auch das ist möglich. Auch das kann passieren in unserer Freiheit und wenn Gott uns das schenkt. Also, Frage nach der Grenzenlosigkeit oder unserer Fähigkeit zu vergeben. Eine andere Frage, wenn es um Vergebung ist, muss ich vergeben, wenn der oder diejenige, die mich verletzt hat, weder einsichtig ist noch Reue zeigt? Muss ich vergeben, wenn der andere so sagt, ist ja nichts passiert eigentlich? Nein, das ist meine Antwort, das musst du tatsächlich nicht. Vergeben ist keine Pflichtübung. Reue und Buße gehört ja schon immer in unserem Verhältnis, wenn es um Vergebung geht, zu Gott dazu. Und dann gehört es auch natürlich auch in unseren zwischenmenschlichen Verhältnissen dazu. Ich sage das, weil ich auch immer wieder Menschen erlebt habe, die sich damit gequält haben, doch vergeben zu müssen, obwohl auf der anderen Seite gar keine Reue da war, gar keine Einsicht da war. Und auch hier gilt, wer in innerer Freiheit sagen kann, ich vergebe dir, auch wenn du keine Reue gezeigt hast, dann ist das auch gut. Ich finde, Menschen und Situationen sind sehr unterschiedlich, dass es schwierig ist, grundsätzlich was zu sagen. Deshalb sage ich immer, guck das an, guck das an. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert denn mit der unvergebenen Schuld? Die ist ja nicht geklärt, da ist ja nichts geklärt. Was ist, wenn nicht vergeben wird? Meine Antwort ist, das kommt im Gericht zur Sprache, im jüngsten Gericht, das geht nicht verloren, sondern wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und da wird das offenbar, was da ist an Schuld, und dann wird Gott sein gerechtes Urteil auch darüber sprechen, sodass diese Schuld, die hier nicht ausgeräumt werden konnte, dort zur Sprache kommt. Wenn es um Vergebung geht, ist es auch ein wichtiges Thema, kannst du dir selbst vergeben? Kannst du dir selbst vergeben? Ich kenne das von mir selbst und vielleicht kennt ihr das ja auch. Manchmal ist es einfach, einem anderen Vergebung zuzusprechen, aber wenn du was falsch gemacht hast, boah, das macht dich so fertig. Das bringt dich so runter und du wirst dann so klein und denkst, du änderst dich ja nie. Nichts passiert bei dir und dann geht es dir ganz schlecht. Aber bitte nimm doch auch persönlich das, was Gott dir zuspricht, was du vielleicht anderen gibst, mach das doch auch bei dir selbst, dass du dir selbst vergeben kannst und sagen kannst, ich nehme mich so an, mit allen Brüchen und mit allem Scheitern in meinem Leben und weiß, weil Gott mich so annimmt und liebt, kann ich es auch tun, dass sie sich nicht weiter schämen oder selbst innerlich zerfleischen. Zu diesem komplexen Geschehen der Vergebung gehört noch etwas, das ich öfters beobachtet habe. Ich möchte das so nennen, die Pseudo- oder die Scheinvergebung. Pseudo- oder Scheinvergebung. Vielleicht kennen Sie das auch, da gibt es so einen Konflikt zwischen zwei Menschen oder in einer Gruppe oder in einer Gemeinde und sofort, bevor irgendwas geklärt wurde, bevor Probleme wirklich analysiert wurden, bevor geschehene Verletzungen benannt werden konnten, wir vergeben uns. Wir müssen uns hier vergeben. Alles kein Problem, wir haben uns vergeben. Und dann wird so getan, als ob das alles in Ordnung wäre. Und siehe da, nichts ist in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Das nenne ich Pseudo- oder Scheinvergebung. Natürlich kann vergeben werden. Aber da muss auch erstmal hingeschaut werden, was ist da passiert? Wie ist es dazu gekommen? Wie gehen wir jetzt damit um? Und natürlich kann und soll dann auch Vergebung ausgesprochen werden, aber doch eher am Ende eines Weges und Prozesses und nicht gleich am Anfang und nichts passiert und alle sagen, wir haben uns doch vergeben und jeder merkt, da stimmt immer noch was nicht. Das ist Pseudo- oder Scheinvergebung. Theologisch gesehen wird hier Gnade billig gemacht, Vergebung so als Abkürzung genommen und auch die Schwere von Sünde nicht anerkannt. Nochmal, ohne wirkliche Reue und Buße wird Vergebung zu etwas Banalem. Wir machen dieses großartige Geschenk dann klein, vielleicht sogar wertlos. Und wenn vergeben ist, nächster Gedanke von mir, nächster Punkt, wenn vergeben ist, dann ist doch wieder alles so wie vorher, oder? Heißt doch im Deutschen vergeben und vergessen. Es ist doch vorbei. Nein. Jede Sünde beschädigt eine Beziehung. Und manche Schäden können verheilen, aber Narben bleiben doch. Das ist so, wie wenn wir uns verletzen. Manchmal sind das kleine Narben, die sieht man nicht mehr. Ganz oft sogar. Manchmal sind das große Narben. Die bleiben. Und bei schweren Sünden müssen immer auch die Folgen getragen werden von dem, was da passiert ist. Die verschwinden nicht dann, wenn alles vergeben ist. Nicht vor uns Menschen jedenfalls. Und oftmals, glaube ich, ist es sogar besser, wenn nicht wieder alles wird wie vorher, sondern wenn man lernt und einfach anders weiterlebt. Und dann können sich vielleicht auch Wege trennen. Das finden wir schon in der Bibel so. Und jeder kann dann für sich neu starten. Sünden können vergeben werden, klar, aber die Folgen der Sünde bleiben und müssen getragen werden und manchmal auch ertragen werden. Nicht vor Gott, aber hier auf Erden vor Menschen schon. Und eine letzte Einsicht zum Leben im Geist der Vergebung ist, Vergebung ist ein ganzheitlicher Prozess. Ich habe das vorhin fürs Alte Testament schon mal gesagt. Vergebung ist keine Pflichtübung, die so zack von einem Moment auf den anderen ganz automatisch zu bewerkstelligen wäre. Es ist nicht einfach nur eine Kopf- oder Willenssache, sondern Vergebung ist ein Prozess, meine ich. Vergebung ist ein Prozess. So ein paar Schritte, die ich feststellen zu können, möchte ich nennen. Es geht in diesem Prozess der Vergebung erstmal darum, eigene Gefühle wahrzunehmen, sich eigene Verletztheit einzugestehen, vielleicht auch die Wut, die Trauer, Rachegefühle zuzulassen, die da sind. Wer schon mal von einem anderen so richtig angegangen wurde, der weiß, danach ist man erstmal so taub, weiß gar nicht, was ist passiert. Und so nach einer Zeit fahren dann die Gefühle Achterbahn. Und da ist es wichtig, mit Jesus rüber zu reden und ihm auch die eigenen Gefühle ohne Scheu zu sagen. Als nächstes, das war die Gefühlsebene, geht es darum, das, was passiert ist, rein gedanklich durchzuarbeiten. Für mich und auch mit anderen zu klären, hey, was ist denn da eigentlich passiert? Was war das denn? Was hat denn der andere genau gesagt oder die andere, was mich so verletzt hat? Und warum macht mir das gerade so viel aus? Was ist denn der Punkt gewesen, der mir so viel ausmacht? Und was sagt meine Reaktion jetzt über mich selbst aus? Und vielleicht dazu fragen, wie haben das denn andere erlebt? War das für die auch so schlimm wie für mich? Da ist es wichtig, mit anderen darüber zu reden, im Gespräch zu bleiben, auf diesem Prozess der Vergebung. Und dann als drittes, denke ich, dann muss irgendwann tatsächlich auch schon meine Entscheidung her, dann kommt mein Wille ins Spiel. Will ich loslassen? Will ich dem anderen vergeben? Bist du bereit dafür? Brauchst du noch Zeit? Nimm die. Aber bitte, bitte, triff eine Entscheidung. Triff die Entscheidung, ich möchte dem oder der anderen Vergeben, wenn die Zeit dafür reif ist, in aller Freiheit. Dann trifft die Entscheidung. Ich betone das jetzt so, weil es auch Menschen gibt, die diese Entscheidung nicht treffen. Dann bleiben sie in der Opferrolle und üben dadurch wieder Macht aus über andere. Der hat mir wehgetan, der ist böse und ich kann jetzt über den anderen Macht ausüben, indem ich ihn sozusagen in dieser Täterrolle halte. Überleg dir, ob du das tun willst. Vergib. Denn wenn du vergibst, ist das auch immer eine Befreiung für dich selbst und Entlastung für dich selbst. Halte nicht an der Opferrolle fest. Und schließlich, nach der Entscheidung zu vergeben, braucht es Zeit, dann wieder den Gefühlen die Möglichkeit zu geben, dieser Willensentscheidung zu folgen. Unsere Seele ist auch langsam ganz oft und ist nicht nur Wille. Manchmal kann das dauern, manchmal geht es auch ganz schnell. So geht das bei mir. Manchmal dauert es, manchmal geht es schnell. Und da braucht es auch wieder Gespräche, Gebete, vielleicht auch Rituale, dass man sich von was verabschiedet, die dabei helfen können, dass dieser Prozess zu einem guten Ende kommt. Und dann muss ich überlegen, wie will ich denn dem anderen, der anderen wieder begegnen? Was sage ich? Muss ich mich schützen bei dieser Begegnung oder möchte ich dem anderen gar nicht mehr begegnen? Das geht nicht immer, aber ist doch auch eine Möglichkeit. Was ich jetzt hier geschildert habe, so als schönes Nacheinander, das geht tatsächlich vollkommen durcheinander und vor und zurück und hin und her. Aber ich meine, das sind so Elemente, die in diesem Prozess des Vergebens bei mir zumindest eine Rolle spielen. Mir hat diese Einsicht, Vergebung ist ein Prozess, geholfen, so im Geist der Vergebung zu leben. Ich habe immer gedacht, oh, das musst du eine Entscheidung treffen und dann ist das so, aber ich habe gemerkt, das passt ja gar nicht. Und wenn das ein Prozess ist, dann merke ich, das halte ich für lebbar und das entspricht mehr dem, was wir auch im Alten Testament lesen. Ich komme zum Schluss. Gott schenkt uns aus seiner freien Gnade die Vergebung unserer Sünde, haben wir gehört. Er macht uns frei von der Macht der Sünde. Und weil ihn das Leben seines Sohnes gekostet hat, ist dieses Geschenk für uns so, so wertvoll. Wer von Gott Vergebung für seine Sünden empfangen hat, der lebt im Geist der Vergebung und er gibt erfahrene Vergebung in Freiheit an andere weiter. Und so werden wir immer wieder zu Brückenbauern über den Abgrund der Sünde und der Schuld. Und so sind wir Teil dieser großen Rettungsmission Gottes, die er mit dem ersten Adam, die da anfing, die mit dem zweiten Adam weiterging und dessen Teil wir jetzt auch sind. Amen. Ich möchte jetzt beten und bitte euch,